Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leere Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und heute spreche ich mit Dr. Reinhard Wimmer, jetzt habe ich es doch gesagt. Er ist Abteilungsleiter für Digitales Change Management bei der TMM Group Generalplanungs GmbH, ich habe lange geübt, in Böblingen bei Stuttgart. Und wie ich eben gehört habe, sitzt er in seinem Schlafzimmer in Zeiten der Corona-Krise und ich in meinem zugestellten Arbeitszimmer zu Hause. Und ja, die Soundqualität steht, ist ganz gut und wir gucken mal, was draus wird. Ich habe vor, heute natürlich auch über ihn, über seinen Lebenslauf zu sprechen und wir werden vertieft, hoffe ich, das Thema Building Information Modeling, Digitalität im Bauwesen besprechen, nämlich das ist sein Spezialgebiet und euch an den Empfangsgeräten wünsche ich jetzt alles Gute beim Zuhören und viel Spaß. Ja, Reinhard, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
Hallo, lieben gerne und danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, bitte gern, jederzeit wieder, sage ich schon mal. Vielleicht vorweg, bevor du dich kurz vorstellst, so als Info für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kennen uns wir haben uns kennengelernt, fangen wir so rum an, vor einigen Jahren. Ich würde mal schätzen, wann war das?
Ich muss ja überlegen. 14 Jahren?
15 ja, Jahre? Irgendwie sowas. Und zwar bei der Kempten Krause Ingenieurgesellschaft. Ja. Da haben wir beide noch was anderes gemacht. Also ich war im Bereich Tragwerksplanung hauptsächlich damals unterwegs und auch Bauphysik schon. Und du warst ja Werkstudent.
Mit Kopieren beschäftigt.
Mit richtig. Kopieren beschäftigt, genau. Hat sich dann doch auch geändert seitdem. Ja. Aber seitdem kennen wir uns und aber jetzt all die Jahre irgendwie nicht mehr gesprochen, nicht mehr gesehen, weil es auseinander ging, die Leben. Insofern ganz witzig, dass das so wieder zusammenkommt.
Genau.
Ja. Insofern bin ich gespannt, was passiert ist. Das ist ja für mich auch neu. Und insofern fange ich an mit dir, wie mit allen anderen Gästen vorher auch. Du hast natürlich mal was studiert, nämlich Bauwirtschaftsingenieurwesen.
Ne? Das ist richtig, genau.
Ja. In Aachen an der RWTH. Oder wo war das? Genau, ja. Und da würde mich interessieren, also warum kam es dazu? Gab es da irgendwelche Verwandte, Bekannte, Freunde, Tanten, Onkel, die gesagt haben, studier Bauwirtschaftsingenieurwesen, das ist toll?
Ja, also es war nicht direkt so, es ist wirklich ganz unspektakulär. Während der Schulzeit immer auf der Baustelle gearbeitet, also in Sommerferien, am Wochenende. Und einfach den Spaß dran gefunden, auch mit den Leuten, mit der Mentalität der Leute dort. Und aber auch dann wirklich im engeren Bekanntenkreis auch Leute gehabt, die eigene Unternehmen haben oder auch irgendwie leitende Positionen in Baubetrieben und mit denen geredet, immer Rücksprache gehalten und die haben mich auch dann einfach davon überzeugt, geht immer Richtung Bau. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und habe mich natürlich dann informiert, was kann man da so machen und da gab es halt auch diesen neuen Studiengang Wirtschaftsingenieurfach im Bauingenieurwesen, wurde gut Werbung für gemacht an der RWTH und habe mich da auch beraten lassen und habe mich dann einfach noch für die wirtschaftliche Komponente, die dann ja on top aufs Bauingenieurwesenstudium geboten wurde, habe ich mich dann dafür entschieden.
Mhm. Wann hast du damit angefangen?
Oh, 2004? Ich muss raten gerade. ich hatte meine Abi-Zeit 2002 zu Ende, Bundeswehr, 2003 habe ich angefangen.
Bundeswehr gab es auch noch, stimmt.
Ja. Ja, die Fähre.
Ja. Also 2004 angefangen, RWTH. Ja. Mit wie vielen habt ihr da angefangen? Das sind ja immer etwas umfangreichere Semester.
Ja, also jetzt insgesamt im Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurfach?
Ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch Module zusammen gehabt mit den normalen Bauingenieuren.
Also damals waren es noch gar nicht so viel. Also bei reinen Wirtschaftsingenieurfach im Bauingenieurwesen haben wir doch schon mit 21 Mann angefangen.
Ach, das geht ja wirklich.
Ja, aber weil es ja auch komplett neu ist. Hm. Aber Bauingenieure muss ich raten, ich würde wetten 400.
Ja, ja, ja.
Aber heutzutage die Zahlen sind ja wesentlich höher.
Ja, insgesamt. Also ich sag mal, da haben wir selbst an der Hochschule Koblenz im Bauwirtschaftsbereich die Zahl, die du da damals genannt hast. Also insofern hat sich da einiges getan. Also es studieren ja sowieso generell mehr als damals. Hm. Insofern schockt mich das jetzt nicht, aber 400 ist natürlich schon eine Hausnummer, die wir in Koblenz so nicht kennen. War das für dich irgendwie damals, wusstest du, was auf dich zukommt, oder war das schon irgendwie eine ungewohnte Situation, mit so vielen unterrichtet zu werden?
Nee, es war wirklich schon ungewohnt. Also war eine spannende neue Welt. Besonders, ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Merzen, nicht bei Düren. Das war, mein Horizont ging von Köln bis Aachen und dann wegen meinen Eltern war ich mal in Bayern Urlaub und das war's. Und deswegen dann an der RWTH halt auch dann, war ja nicht nur die aus der Gegend ein paar Leute da waren, sondern auch dann auch international, hat man schon den Horizont geöffnet und diese neue Welt da kennengelernt, auch den großen Hörsaal des Audimax, damals fast, glaube ich, 1200 Leute und dann im höheren Mathematikbereich, wo wir mit Maschinenbauern zusammengesteckt wurden, war der Hörsaal auch voll. Und war spaßig, spannend und auch sehr, sehr, man musste doch mal anfangen zu lernen, wie man lernt.
Hat das denn mit Erfolg von Anfang an geklappt oder gab es da echt schon so direkt am Anfang den Dämpfer dahingehend, was dann so den Studienerfolg quasi betraf?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen könnte, ich habe es mir einfach gemacht. Also ich habe am Anfang wirklich ziemlich gestruggelt und musste insbesondere bei höherer Mathematik, Mechanik, die klassischen Aussortierfächer, muss ich halt auch Gas geben. Hab's geschafft. Also jetzt nicht im ersten Anlauf, aber mehrere Anläufe gebraucht.
Aber über es war
die Anzahl der
Über
die Anzahl der Semester, die ich gebraucht habe, reden wir ja nicht.
Also ab 10 interessiert es dann auch nicht
mehr. Das zählt auch keiner mehr.
Nee, eben. Aber es war immer so, dass du gewusst hast, irgendwie doch, es ist irgendwie das Richtige, oder gab es da schon mal so den grundsätzlichen Zweifel, ob es das ist?
Nee, eigentlich, also für mich war es immer das Richtige, weil es hat super viel Spaß gemacht, auch immer wieder neue Sachen zu lernen. Auch heutzutage, wenn ich heutzutage mich nochmal hinsetzen muss, ein Buch in die Hand nehmen muss, um zu lernen, das macht mir einfach am meisten Spaß. Weil, ja, wann kommt man mal dazu? Ne? Und einfach seinen eigenen Horizont zu erweitern und neue Dinge dort zu verstehen und dann auch sogar anzuwenden, das macht super viel Spaß.
Ja. War das denn bei euch anfangs schon wirklich so, dass ihr was anwenden konntet? Weil ich habe auch schon mit älteren Semestern gesprochen, die auch in Aachen studiert haben und die eher gesagt haben, das war schon eine harte Zeit, weil gerade am Anfang, so bis zum Vordiplom damals, war eigentlich wirklich nur Theorie und nichts anwenden. War das bei dir anders?
Na gut, wenn man, kommen wir an, mit welcher Brille man das betrachtet. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man geht auf die Baustelle, da habe ich natürlich gar nichts im Vordiplom gemacht. Also war ja noch Diplomzeit damals, ne? Kein Bachelor Master. Im Vordiplom, das Einzige, womit wir wirklich rausgegangen sind, war beim Vermessen. Da sind wir auf den Hügel gegangen, haben vermessen, wirklich rausgegangen. Aber ansonsten war wirklich nichts, außer noch ein Praktikum, was man machen musste, in praktischen Anwendungen gedacht, sondern in der Anwendung meine ich einfach das erlernte Wissen in schwierigen Fragestellungen anzuwenden. In der Hinsicht war es halt irgendwelche mathematischen, Algorithmen zur Problemlösung heranzuziehen und das halt auch zu verstehen, dass man in der Lage ist, so ein Problem zu lösen.
Ja. Dann warst du ja schon so ein bisschen in der glücklichen Situation, dass du das selber schon motivierend genug fandest, ne?
Ja, also stimmt.
Ja. Also das ist für manche halt echt eine Hürde, ne? Also das ist,
glaube ich, voll und ganz,
ich brauchte das auch nicht. Also mich hat das auch von selber heraus motiviert, da nochmal neu auf Sachen zu gucken zu können und zu verstehen. Aber insofern, glaube ich, hat sich das auch mittlerweile geändert. Wie waren denn so diese betriebswirtschaftlichen Fächer damals?
Ja, also im Vergleich zu den Ingenieurwissenschaften war das doch schon ein bisschen desolat, meiner Meinung nach. Also wenn man wie gesagt, es war ja ein neuer Studiengang an der RWTH und man hat dann zum Beispiel mal mehrere Vorlesungen parallel, weil Wirtschaft sich nicht mit Ingenieurwesen da abstimmt und die Wirtschaftsfächer waren im Vergleich zu Ingenieurfächer waren doch vom Schwierigkeitsgrad wesentlich angenehmer, sage ich mal gerade, und dementsprechend hat man dann doch eher auf die Wirtschaftsfächer verzichtet, hat die Übungen halt nur mitgemacht und man ist durchgekommen. Ich muss auch dabei sagen, dass ich mich nachher nicht so wirklich auf die Wirtschaft konzentriert habe, weil mir das Ingenieurwesen halt einfach mehr Spaß gemacht hat. Durfte ich dann im Laufe meines Studiums da realisieren.
Ja, das heißt, du konntest irgendwann schon irgendwie so Schwerpunkte setzen innerhalb des Studiums.
Ja, genau. Also im Studium, da gibt es ja auch dann verschiedene Bereiche. Du warst ja bei Tragwerksplanung auch tätig. Und dann gibt es ja auch natürlich schon Architekturthemen oder Bauphysik oder Gebäudetechnik und mich hat die Gebäudetechnik am meisten interessiert und in dieser Hinsicht habe ich mich dann auch spezialisiert und alle Vertiefungsrichtungen von der Gebäudetechnik da mitgemacht.
Mitgenommen, ja. Ging das bis zur Thesis oder war die Thesis ganz, ganz klassisch dann?
Welche These? Ist die Doktor oder?
Nee, jetzt erstmal die Master, die Diplom, Diplomarbeit.
Diplom. Dann, ja, genau, also ich muss mal überlegen, was war noch meine Diplomarbeitstitel? Ermittlung von Lebensdauer von gebäudetechnischen Anlagen.
Ja, also schon auch spezialisiert Richtung Gebäudetechnik dann so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Und weil nachdem ich ja bei Kempen Krause aufgehört hatte, weil ich einfach am Lehrstuhl für Baubetrieb und Gebäudetechnik einen Hiwi-Job angefangen habe, konnte ich dann auch da mehr das Gebäudetechnikwissen vertiefen. Und Kempen Krause hat ja nicht wirklich viel mit Gebäudetechnik gemacht.
Nee. Ich weiß,
doch mal gar nichts, oder?
Nee, gar nichts.
Immer noch nicht.
Nee.
Dementsprechend war ich dann da auch besser aufgehoben.
Ja. So, dann hast du dein Diplom in der Tasche. Wie ging es dann weiter?
Ich wurde auch direkt schon vom Lehrstuhl gefragt, wo ich der Hiwi war, ob ich denn direkt weitermachen möchte, weil das Forschungsgebiet dort A, die Mittel zur Verfügung hatte und B, brauchten die Leute. Und dann habe ich dort weitergemacht und habe dann gemerkt, ja, okay, Gebäudetechnik ist super, aber so wie geplant wird in der Praxis, weil ich ja nebenher auch ein paar Praktika gemacht hatte, unter anderem beim BLB oder bei Wolf und Müller GmbH damals und noch ein paar andere Bauunternehmen. Man merkt einfach, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Unternehmen optimierungsbedürftig ist. Und dann habe ich halt dann auch während meiner Promotionszeit von Building Information Modeling gehört, wovon ich nichts im Studiengang hatte. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich das Mittel, womit man dafür sorgen könnte, dass man besser kommunizieren kann. Habe dann geschaut, dass ich irgendwie von der Gebäudetechnik-Seite jetzt nicht komplett wegkomme, aber geschaut habe, wie ich mit BIM und Gebäudetechnik verbinden konnte. Und dann bin ich dann in die Richtung weitergegangen.
Das heißt, du bist nach deinem Diplom auch am Lehrstuhl geblieben, erstmal direkt?
Genau, ja, genau. Ja.
Und dann auch nahtlos, in Anführungsstrichen, rüber dann zur Promotion?
Ja,
zeitlich.
Komplett praxisfern,
korrekt. Ja. Aber den Lehrstuhl musstest du ja wechseln, weil das ist, glaube ich, ein anderer Lehrstuhl, wo du dann promoviert hast, oder?
Ja, aber nur, weil der Professor
in Rente... Ach, der hat gewechselt, genau.
Ja. Also, in Rente gewechselt.
Ja. Genau, ja, also das macht jetzt der von Treg, kann das sein?
Genau, Professor von Treg,
ja, genau.
Nee, ich bin dann gewechselt und da war der glückliche Zufall, er hat sich auch für das Thema BIM immens interessiert, hatte dann auch keinen Mann. Und ich konnte schon, bevor dass der Professor Brunk, also mein damaliger Professor, in Rente gegangen ist, habe ich mit Professor von Dreck gesprochen und er hat gesagt, hier, lass uns doch zusammen ein BIM-Thema oder Forschungsprojekt hochziehen, haben wir dann gemacht, parallel schon. Und dann bin ich halt schon forschungstechnisch schon rüber gewechselt in einen neuen Lehrstuhl vom Van Treek, aber war noch in der Lehre bei Professor Brunk, bei der Gebäudetechnik eingebunden. Das war perfekte Kombination.
Ja. Ja. Also bevor wir den großen Acker sozusagen des BIM bestellen, würde ich jetzt erstmal noch beruflich sozusagen weitermachen. Du hast ja dann, hast du mir im Vorgespräch erzählt, dann im Jahr 2017 bist ja dann gewechselt zu deinem jetzigen Arbeitgeber, ne?
Das ist korrekt, ja.
Das war ja schon, war das komplett schon nach deiner Promotion oder war das in der Endphase?
Oh, ich wünschte.
weil die zwei Buchstaben hast du ja erst vor kurzem sozusagen umgehangen bekommen.
Meine mündliche Prüfung war am 4.2. diesen Jahres, sprich vor knapp drei Monaten.
Ja, also muss da ja zwischen irgendwie vielleicht der Arbeitsvertrag am Lehrstuhl ausgelaufen sein oder?
Ja, genau. Aber das Forschungsprojekt ist ausgelaufen, Arbeitsvertrag ist ausgelaufen, meine Stelle wurde nicht bezahlt und ich war leider noch nicht fertig.
Ja.
Weil ich auch, also muss ich dabei sagen, ich war auch mit dem Aufbau des Lehrstuhls halt auch mit beschäftigt,
einen
neuen Lehrstuhl aufzubauen. Also es ist eine Ausrede, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch ein bisschen mehr Gas geben können, weil hätte ich so viel Gas gegeben, wie ich jetzt Gas gebe, dann hätte ich es damals auch geschafft.
Ja, aber das weiß man ja immer erst nachher.
Richtig.
Das weiß man, das merkt man ja nicht währenddessen.
Ja, genau. Und jetzt habe ich halt dann neben dem Beruf, habe ich dann am Wochenende, durfte ich meine Freundin sich dann mir helfen, sie durfte mir helfen, dann meine Doktorarbeit fertig zu machen.
Ja.
Korrektur lesen.
Ja, genau. Also du bist dann 2017, August hast du gesagt, hast du angefangen in Böblingen.
Ja.
Was ist das für ein Arbeitgeber? Welche Aufgabe hast du da?
Also das ist die TMM Group Gesamtplanungs GmbH. Und wie der Name schon sagt, sind Gesamtplaner. Aber wir sind in einer Unternehmensgruppe und die Unternehmensgruppe besteht aus 5 verschiedenen Unternehmen. Und der Kern des Unternehmens ist die FECT GmbH. Die FECT GmbH ist ein TGA-Fachplaner. Und wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt in der Gruppe 140, 150 Mann und die FECT GmbH macht davon, ich muss jetzt lügen, 100 Mann aus. Mhm. Also der größte Teil ist TGA-Fachplanung. Die TMM-Gesamtplanung tritt halt auf und holt zum Beispiel noch einen Architekten hinzu, einen Tragwerksplaner und berät den Kunden, den Bauherrn halt von der gesamtplanerischen Leistung. Mhm.
Klassisch ja. Hochbau oder?
Klassisch Hochbau, mhm. Ja. Und momentan, also weil wir bei Stuttgart sind, hier bei Sindelfingen, beim Daimler, ist größtenteils sind unsere Kunden momentan Automobilindustrie, mhm. Sprich Daimler und Porsche. Wir haben auch bei VW und Audi, wir haben uns auch einen guten Namen gemacht. Diese Unternehmensgruppe oder die FECT GmbH gibt es seit dem Jahr 2000. Und ich bin auch nur zu denen gegangen, weil ich im Vorfeld in meiner Promotionszeit schon wegen Normen- und Richtlinienausschüssen war ich tätig, aufgrund dessen BIM mhm. muss standardisiert werden. Mhm. Und dort habe ich den Dr. Krieger, der in der FECT GmbH arbeitet, kennengelernt. Und der hat mich halt akquiriert und ich bin auch nur zum Unternehmen gegangen, weil die seit dem Jahr 2004 alle Projekte in eine Datenbank reinpacken. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein riesen Wissensschatz, den man ja. da aufarbeiten kann. Und da arbeiten wir heute noch mit, um unsere Prozesse zu automatisieren. Mhm. Aber dazu wahrscheinlich später noch was mehr.
Ja. Vielleicht gerade noch zu dieser Datenbank. Mhm. Das heißt, da werden Informationen zu abgeschlossenen Projekten gesammelt. Ja. Genau. Weitere Informationen oder sogar so weitgehend, dass man sagt, irgendwie was lief gut, was lief schlecht? Oder wie muss ich mir diese Datenbank vorstellen? Oder ist es mehr technisches Wissen, was da drin ist?
Genau, also was da drin ist, weil das Unternehmen hat auch eine eigene Software-Schmiede, das ist die IPEC GmbH. Mhm. Die haben den
muss mir dann gleich die ganzen Links schicken, dass ich die in die Shownotes packen kann, sonst kann sich das ja keiner mitschreiben hier.
Okay, ich kann auch noch von der LiveKit GmbH.
Ja, kannst du mir alles nachher schicken. Packe ich alles in die Notizen rein.
Das ist gut. Die haben ein eigenes Tool entwickelt, das ist der Anlagenkonfigurator. Also schemabasiert werden dort die Anlagen aufgebaut mit jeglichen Automatismen, die man sich da vorstellen kann. Auch für die Gebäudeautomation, alle Informationen werden dort reingepackt und man kann dort verschiedene Formate rausholen, damit man das in die jeweiligen Tools auch wieder einspeisen kann, die dann im Projekt benötigt werden. Was dort gemacht wird, da werden halt Baugruppen erstellt, so typische Baugruppen. Jetzt am Anfang, dadurch, dass wir hier sehr industrielastig sind, da sind natürlich da sehr viele Baugruppen vom Daimler und vom Porsche drin und die haben für sich halt auch schon intern einen soliden Standard über Jahrzehnte entwickelt und diese Baugruppen finden sich darin wieder und diese Standards haben wir dann auch für unser Unternehmen übernommen und haben auch diese Mentalität dieser wiederkehrenden Wiederholfaktoren in den jeweiligen Baugruppen oder zum Beispiel auch Raumtypen haben wir in unsere Planung mit aufgenommen, damit wir sagen können, hey, das hat auch schon mal funktioniert, hier haben wir ähnliche Randbedingungen, mhm. lass uns das doch wiederverwenden. Mhm. Und dieses schemabasierte Plan, das ist alles in der Datenbank drin, mhm. damit man sagen kann, wir haben diese Baugruppe mit diesen Bauteilen und mit jeweiligen Informationen dran und die können wir doch von dem Projekt dort wieder reinnehmen. Das stimmt natürlich nie zu 100%, mhm. aber das ist zu 80% dann korrekt oder vielleicht nur 70%, aber es ist einfacher, etwas zu korrigieren, als etwas neu aufzustellen. Mhm.
Okay.
Ja, und diese Datenbank hat mich halt auch wirklich überzeugt, da ins Unternehmen reinzugehen, weil ich habe mir gedacht, boah, ist top, darauf kann man echt aufbauen.
Ja. Und was ist deine Aufgabe da? Also digitaler Change Manager, was muss ich mir darunter vorstellen? Also Change Management, kennen die zumindest, die ein bisschen Berufserfahrung haben, vielleicht schon? Also Veränderungsmanager könnte man so wortgetreu übersetzen, also Veränderungsprozesse begleiten, managen. Aber wie würdest du deine jetzt spezifische Rolle da beschreiben im Unternehmen?
Wegen meiner BIM-Expertise, die ich während meiner Promotion aufgebaut habe, wurde ich halt auch ins Unternehmen geholt, insbesondere für so ein Datenformat, was dahinter steckt, IFC. Wer sich damit beschäftigt, weiß, dass es sehr komplex sein kann. Und da hatte halt das Unternehmen noch eine Schwäche gehabt, deswegen bin ich da drin. Und ich war nicht von Anfang an digitaler Change Manager, sondern habe dann jetzt baue gerade auch die Erteilung damit auf. Mhm. Und zwar meine Aufgabe ist es einfach, das Unternehmen hat schon immer so Methodenführerschaft sich auf die Brust geschrieben und würde es natürlich auch gerne weiter treiben. Und dazu muss man sich halt auch ständig dem Wandel da untergeben, die Umgebung mitbringt. Mhm. Und man muss sich halt ständig neu hinterfragen. Und diese neue Hinterfragung ist momentan das Digitale. Halt, das Bauen wird nicht neu erfunden, sondern wie wir bauen und wie wir mit welchen Tools wir arbeiten. Und da setze ich halt an und schaue jedem auf die Finger, schaue, okay, wie kann ich denn das irgendwie digital unterstützen? Mit meinem digitalen Gebäudemodell zum Beispiel. Wie schaffe ich es, dass alle Partner die gleiche Sprache sprechen, den anderen verstehen und dass alle in die gleiche Datenbasis haben? Da arbeite ich halt am ehesten.
Mhm. Ja. Das heißt,
Ich schaue eigentlich jedem auf die Finger. Mhm. Kommt nicht immer gut an. Gehört dazu.
Change aber, kommt nie immer gut an. Das ist in der Natur der Sache, glaube ich.
Ja, klar. Aber ich meine, warum soll man es ändern? Hat doch schon immer funktioniert. Mhm. Ist immer die beste Aussage. Aber wenn man einmal begreift, was da für Potenzial hintersteckt, dann ist man auch gewillt, sich zu ändern.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir ja schon quasi gleitend in dem Thema BIM irgendwie drin. Also deswegen würde ich da auch eigentlich gern weiter oder tiefer reingehen.
Gerne.
Ich hatte auch bei unserem letzten Gespräch hatte ich ja auch erzählt, dass wir als Hochschule auch uns des Themas annehmen jetzt und noch quasi in der Findungs- oder Konzeptphase stehen, wie wir an das Thema rangehen oder das Thema an Studierende und zu welchem Zeitpunkt vermitteln. Mhm. Und die erste Frage, die schon fast eine sehr schwere ist, also ich finde sie sehr schwer, ist überhaupt erstmal die Definition, was ist BIM? Also was ist Building Information Modeling? Und für mich schließt sich da dann auch direkt so eine Folgefrage an, ist das nicht sowieso der falsche Einstieg ins Thema? Also dass ich erstmal frage, was ist denn BIM überhaupt? Müsste ich nicht woanders mit der Frage anfangen? Also wie würdest du jetzt Studienanfängern, die wirklich mit dem Bauwesen noch wirklich nicht viel Berührung hatten, erklären, was ist dieses Potenzial, wenn man mal woanders anfängt und nicht mit dem Begriff. Weil du hast gesagt, du möchtest Potenzial ausschöpfen, Wertschöpfung erhöhen, weil, ich sag mal, Gebäude werden ja gebaut, seit Jahrzehnten werden die gebaut, sie stehen, sie halten, sie funktionieren. Also wo ist das Potenzial, für das ich dann vielleicht so eine digitale Methode, um mal diese Buchstaben zu vermeiden, eignen könnte.
Ich hatte gesagt, dass ich da mich für die Sache BIM interessiert habe, weil die Kommunikation zwischen den Partnern immer sehr verbesserungswürdig ist. Ne? Und da sehe ich halt das Ziel des Ganzen, dass wir in der Lage sind, uns gegenseitig zu verstehen. Das ist das Ziel von BIM. Weil momentan, man muss bedenken, sobald man einen Plan ausdruckt, ist er veraltet. Nämlich der Kollege oder die Kollegin, die könnte dann schon wieder was gezeichnet haben, das ist nicht mehr auf dem Plan, der Plan ist auf der Baustelle, was dann die Kollegin oder der Kollege dort gemacht hat, ist nicht auf der Baustelle und zack, hat man einen veralteten Stand gebaut. Was BIM halt ist, es ist eine Methode. Es ist eine Methode des interdisziplinären Zusammenarbeiten. Ich könnte jetzt auch die Definition von BMWI dort aufsprechen, aber ich.
Die können wir verlinken, die können die Leute selber lesen.
Genau. Nee, also das Ziel ist einfach, man arbeitet auf Grundlage von digitalen Gebäudemodellen. Also so ein digitales Gebäudemodell ist einfach ein Abbild des zu realisierenden oder real bestehenden Gebäudes in einem gewissen Maße. Das ist nie hundertprozentig korrekt. Man spricht dort auch vom digitalen Zwilling. Halte ich nichts von diesen Begrifflichkeiten, weil der verwirrt ist, weil dann glaubt man, dass dort alles drin ist. Das ist halt nicht so, sondern es ist immer eine zweckmäßige Abbildung von dem, was ich dort bauen möchte. Oder von meinem Projekt eher gesagt. Und alle sollen auf Grundlage dieses Modells arbeiten können. Und da spricht man einfach auch dann wieder von dieser Single Source of Truth. Warum man es so nennt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es auf dem amerikanischen Sprachgebrauch dann einfach so überführt wurde. Also jeder soll halt auf die gleiche Datenbasis zugreifen können, die der andere auch hat. Also jeder soll wissen, was der andere gerade macht, funktioniert nicht hundertprozentig. Funktioniert natürlich immer nur a-zyklisch, weil es wird sich keiner auf den Bildschirm gucken lassen die ganze Zeit. Deswegen gibt es ja immer so Synchronisierung, so Koordinierungsbesprechungen, wo dann geschaut wird, was hat denn der andere gerade gemacht. Und dann gibt es irgendwann einen Freeze und dann wird gesagt, das bauen wir jetzt. Mhm. So ungefähr läuft das ab. Aber insgesamt, man muss sich ja vorstellen, das digitale Gebäudemodell ist einfach ein Abbild von einer Wand. Die Wand weiß, dass sie eine Wand ist. Die Wand hat Attribute. Sie weiß, dass sie weiß ist. Sie weiß, dass es diesen Bauteilschichtenaufbau hat. Mhm. Weiß die physikalischen Randbedingungen. Und das ist nur als ein kleines, simples Beispiel, ja, was dort Bestandteil ist. Ja. Ne? Und dann weiß ich auch zusätzlich, wie lange brauche ich, um diese Wand dort zu bauen? Wer soll diese Wand bauen? Wann soll diese Wand gebaut werden? Und was kostet mich das Ganze? So, das ist die Idealvorstellung. Mhm. Aber der Teufel steckt immer im Detail. Das ist einfacher gesagt als getan.
Wenn wir nochmal bei dem Ideal bleiben, also das, was sich bei mir so zusammenbraut, ist quasi, dass alle gleichzeitig an dem Modell rumschrauben.
Ja, in Echtzeit.
Also das Ideal, also die Utopie könnte man es auch nennen, weil Utopien haben ja so den Aspekt der Unerreichbarkeit. Insofern wäre das doch eigentlich, wäre das die Utopie von BIM? Alle arbeiten gleichzeitig, alles passiert in Echtzeit. Jetzt mal unabhängig davon, ob das realisierbar ist oder nicht. Aber kann man sich das so grob vorstellen, vereinfacht?
Ist Utopie jetzt positiv oder negativ?
Utopie ist für mich positiv. Also das ist für mich erstmal positiv besetzt, weil die Probleme sind ja dann, und das weißt du ja wahrscheinlich wie wenige, weil sich ja dein Promotionsthema drum gedreht hat, der Teufel steckt ja dann wirklich im Detail an diesen Schnittstellen. Aber wenn man mal da mal die ganzen Probleme beiseite wischt, und ich sehe das wirklich positiv, dieses Bild, aber um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ist das ein Modell, an dem alle gleichzeitig arbeiten, parallel und nicht mehr dieses serielle hintereinander wegarbeiten.
Bleiben wir beim Wort Utopie, das wäre die Idealvorstellung oder die utopische Vorstellung, wie gesagt, aber da, wenn ich jetzt, ich tue mir schwer zu sagen, dass das Ziel werden wird, weil ich halt selber nicht für umsetzbar, denn da ist der Mensch halt einfach noch nicht gewillt, so offenkundig seine Planung freizugeben. Da ist, glaube ich, so der Mensch eher der schwierige Faktor. Mhm,
das ist interessant. Als
die Technologie. Ja.
Das ist interessant, weil ich hätte jetzt eher gesagt, das ist eher die Technologie und so dass die ganz simple Frage, also ich weiß nicht, ob das jetzt der falsche Zeitpunkt ist, aber wenn ich jetzt mal auf die Fachdisziplinen schaue, die an einem einigermaßen komplexen Bauwerk arbeiten oder planen, dann gibt es natürlich die führenden Fachplanungsdisziplinen wie Tragwerksplanung und TGA und auch natürlich die Architektur. Das sind große, große Disziplinen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch die technischen Lösungen schon sehr weit sind, weil da einfach auch relativ großes Potenzial oder Hebel dahinter steckt. Wenn ich jetzt aber mal in die kleineren Disziplinen reingucke, wie Barrierefreiheit, Brandschutz, die Bauphysik würde ich mit da reinzählen, Freianlagenplanung vielleicht noch, also so die ganzen kleinen Fachplanungsdisziplinen, da hätte ich jetzt eher gesagt, das Problem ist eher ein technisches, dass nämlich die Softwarehersteller, die diese Programme herstellen für die paar Bauphysikplaner oder die paar Brandschutzplaner, dass die gar kein Potenzial darin sehen, diese Schnittstellen, um die es ja letzten Endes geht, oder auch geht, in ihren Programmen zu implementieren, die teilweise noch auf, wenn ich jetzt an Dämmwerk oder sowas denke, auf einer ganz anderen Plattform aufgesetzt sind. Und du sagst, es ist eigentlich mehr der Mensch, der da so diese Utopie verhindert. Das finde ich ganz interessant. Also du siehst eigentlich in der Technik nicht so das große Problem. Also ich will das nicht verharmlosen, aber du sagst letzten Endes so, das scheitert eher am Menschen.
Es sind jetzt gerade mehrere Punkte aufgekommen. Mhm. Also bei den großen Disziplinen, da gibt es eigentlich mehr Probleme als bei den kleinen Disziplinen. So Brandschutz oder Bauphysik oder sowas. Solange wir alles in der Microsoft Excel stützt ja, glaube ich, die ganze Welt mit allen Planungstools. Sobald wir alles in Excel drin haben, kriegen wir es auch ins Gebäudemodell rein. Dementsprechend, also egal mit welchen Tools die Personen arbeiten, im Endeffekt kann man über eine Excel, CSV, eine JSON oder sonst irgendwie sowas, bekommt man alles ins Gebäudemodell rein, weil die großen Fachdisziplinen wie Architektur, Tragwerksplanung oder Gebäudetechnik können diese dann importieren. Natürlich mit der Klassifizierung, die dahinter sein muss, damit das auch dann verstanden wird von dem Programm korrekt. Aber das größere Problem sind eher bei wirklich den großen Disziplinen, weil wir dort einfach unterschiedliche Tools haben, die jeweilige Daseinsberechtigung auch innehaben. Wie zum Beispiel, ich kann es zum Beispiel sagen, die TGA-Fachplaner größtenteils nutzen Autodesk Revit, wohingegen die Architektur größtenteils Archicad verwendet. Das sind halt zwei unterschiedliche Unternehmen, die historisch nicht gut miteinander ausgekommen sind, weil sie auch einfach Konkurrenten sind. Und dann gibt es halt jetzt zusätzlich noch dieses neue Format, was ich eben auch schon gesagt habe, Industry Foundation Classes, IFC-Format, was an sich ein Monster ist, aufgrund dessen, dass es alle Schnittstellen bedienen möchte. Zumindest wird behauptet, dass es das kann. Aber damit es halt alle Software bedienen kann, muss es halt auch dann redundant sein. Denn es muss ja zum Beispiel, wenn ich in Archicad eine Linie darstelle, kann ich es mit zwei Punkten machen, wo ich in Autodesk da einen Punkt, eine Länge und einen Winkel habe. Mhm. Wenn jetzt ein Archicad die Linie nach Autodesk da verschiebt, dann kommen bei Autodesk zwei Punkte an und Autodesk kann daraus keine Linie zeichnen, weil es einfach die Linie anders versteht. Mhm. Das ist nur ein simples Beispiel. IFC muss halt in der Lage sein, beides darzustellen, und da müssen auch die Softwaren, die IFC verstehen wollen, müssen dann auch dann in der Lage sein, das, was im IFC dort wiedergespiegelt wird, so zu interpretieren, dass sie das dann auch wieder korrekt darstellen können im eigenen nativen Format. Mhm. Ja, also da von wegen, also diese kleinen Tools oder diese kleinen Fachdisziplinen, die halt wirklich dann auch ihre Ergebnisse recht zügig erzeugen können mit ihren Tools, solange man halt dann wirklich ein Format finden, womit wir das dann importieren können, was dann auch gewisse Strukturen hat, funktioniert das. Aber diese großen Disziplinen, die halt dann historisch bedingt schon sehr viel investiert haben, dieses eine oder andere Programm, sind dann auch weniger gewillt, sich dort umzuformen. Mhm. Und da sehe ich eher Schnittstellenprobleme als bei den kleinen Disziplinen. Und wenn wir halt so ein BIM-Projekt angehen, mit auch, wir haben halt bei jedem Projekt haben wir natürlich wieder andere neue Partner, außer bei verschiedenen Projektpartnern, mit denen wir dann häufiger zusammen sind. Vor jedem Projekt ist die Leistungsphase 0 und da gibt es dann wird so ein BIM-Abwicklungsplan ausgearbeitet, wo dann auch so Schnittstellentests sind. Dann kommt dann so ein Konformitätstestmodell, wo wir unsere jeweiligen Anwendungsfälle auch abbilden können, wie zum Beispiel auch Bauphysik. Und der Bauphysiker muss halt sagen, hier, wenn ich eine Wand bekomme, dann will ich nicht so eine monolithische Wand haben, sondern ich will einen Schichtaufbau der Wand haben und ich will hinter jedem Objekt da meine Parameter drin schreiben. Mhm. Ne? Und das muss dann auch der Architekt muss das dann auch wissen. Und dann weiß er, dass halt diese schichtweise Modellierung dort machen muss. Und dann bekommt der Bauphysiker, der jetzt zum Beispiel in einem anderen Programm arbeitet, was gar nicht mit dem digitalen Gebäudemodell dort verbunden ist, bekommt halt diese Auswertung. Die sind okay, damit kann ich arbeiten. Und dann trage ich hier die Werte ein. Könnt ihr damit arbeiten? Sagt der Architekt ja, dann wird es wieder reingespielt. Mhm. Und so läuft das dann. Natürlich wäre es optimal, wenn alle auf dieses eine Gebäudemodell zugreifen können. Ist aber momentan noch nicht der Fall.
Ist ja vielleicht, sagtest du ja auch eben, ist es vielleicht auch gar nicht nötig, ne? Also weil dann reden wir über die letzten paar Prozente.
Ja, genau.
Vielleicht muss das auch nicht sein, sondern immer so ein schrittweises Hin und Her sozusagen kann ja zumindest, ist ja auch auf jeden Fall eine Zwischenstufe, die wir jetzt ja auch schon erleben.
Ja, also ich meine, grundsätzlich wäre es super, wenn wir alle immer auf die gleiche Datenbasis jederzeit zugreifen können und sehen, was der andere gemacht hat. Mhm. Aber da ist, wie gesagt, der Mensch, der will sich da nicht so in die Karten gucken lassen. Also ja. Ich meine, auch bei uns, wenn wir da irgendwelche Experimente machen und gucken, ob das da passt oder nicht, dann machen wir das auch in dem Modell. Und dann will ich nicht, dass der Kollege von einer anderen Fachdisziplin dann auf Grundlage meines Experiments, das dann eine Sackgasse ist, irgendwas plant und dann kann der wieder neu machen. Das würde im Endeffekt mehr kosten, als es dann wirklich hilfreich wäre. Mhm.
Jetzt waren wir ja sehr technisch unterwegs bis jetzt, also wir haben über die Utopie gesprochen, davor hast du so umrissen, was für dich das dann auch darstellt. Wenn wir jetzt mal auf die Projektseite gehen, also auf die praktische Seite, vielleicht ist es bei euch aber auch eine Sondersituation aufgrund eurer Auftraggeberstruktur, aber ist es momentan so, dass die Bauherren schon verstärkt danach fragen oder ist es eher so, dass ihr das akquiriert und sagt, hör mal, das wäre doch für dich auch eine Idee, lass uns das mal mit einem 3D-Modell aufsetzen? Oder ist es sogar so, dass ihr sagt, nee, wir machen das sowieso schon, weil unser Mehrwert, unser interner Mehrwert schon so hoch ist?
Es gibt ja verschiedene Randbedingungen. Eigentlich haben wir alle Fälle, dass wir halt auch einfach Auftraggeber haben, die es einfach verlangen. ne, dann machen wir es einfach. Ne, dann müssen auch alle Planungspartner das mitbringen.
Ist das in der Automobilindustrie verstärkt so, weil die ja sehr stark standardisiert, auch was ihre Fabrikautomation und Robotertechnik angeht, das auch nutzen können tatsächlich? Ist das da so?
Die haben durch den Standard, den ich eben schon erwähnt hatte, haben die ja schon sehr gute Strukturen drin. Und das, was die dort momentan machen, ist eigentlich kein richtiges BIM, weil die weniger mit den Informationen arbeiten, sondern immer sehr stark geometriegetrieben. Aber die Standards, die die dort haben, wo halt jeder Planungspartner mitarbeitet, sind so gut, dass es denen genügt. Deswegen, also die sind noch nicht auf der BIM-Schiene, aber das, was die da gerade machen, ist schon so gut, dass man eigentlich sagen kann, warum müssen wir es jetzt unbedingt ändern? Ich kann genug Gründe nennen, warum man es ändern soll, aber da ist bei denen noch nicht der Bedarf.
Okay. Und
bei denen funktioniert es auch sehr gut. So, jetzt andere Kunden, die wir haben, zum Beispiel, wir haben ein paar Produkthersteller für Gebäudetechnik. Für die bauen wir halt so ein paar Campus, wie zum Beispiel Würth oder Geberit, hoffentlich bald. Und noch ein paar andere Unternehmen, wie zum Beispiel Viga. Die wollen natürlich dann schauen, dass ihre neuen Seminarcenter oder Campus, dass die mit der BIM-Methode gebaut werden, damit die auch selber Projekterfahrung damit haben.
Ja.
Ne? Und die sagen halt von vornherein, Leute, wenn ihr für uns arbeitet, dann bitte nach der BIM-Methode, was heißt bitte nach, dann nach der BIM-Methode. Und die sind auch dann gewillt zu investieren. Also jeder Produkthersteller, der sieht halt auch das Potenzial da drin, dass man sagt, wenn ich jetzt meine Komponenten dort im digitalen Gebäudemodell platzieren kann, weil die halt gut sind, weil der Anwender damit zufrieden ist, wenn ich halt digital im Gebäudemodell drin habe, wird es halt auch real gebaut.
Mhm.
Ja, und was das bedeutet, da das kann man selber ausrechnen.
Ja, klar.
Ja. Naja, also solche haben wir auch. Und dann haben wir noch andere Projekte, wo halt angefragt wird, ob wir es machen sollen. Natürlich muss man auch schauen, dass dann das Preis nicht niedergeschlagen wird. Dann wird dann gesagt so, okay, vielleicht doch nicht. Ist nicht. Es kommt immer auf das Projekt an, ob es teurer ist. Manchmal ist es sogar billiger. Und dann gibt es halt andere Projekte, wo wir einfach das Planungskonsortium sagt, lass uns doch die BIM-Methode machen, weil wir sind alle schon erfahren da drin und wir wissen, wie es funktioniert oder wir stellen uns vor, wie es funktioniert. Dann wird halt dieser BIM-Abwicklungsplan gemacht und dann werden wir auch realisieren, ob es wirklich funktionieren kann. Und dann machen wir es einfach. Und dann schauen wir, ob wir am Ende das Gebäudemodell dem Bauherrn übergeben. Machen wir natürlich dann immer am Ende wegen bezüglicher Dokumentation. Aber ob der dann was damit anfängt oder nicht, muss er selber wissen.
Ja, klar.
Ne? Also für den Betrieb kann man das Gebäudemodell auch super nutzen. Will noch nicht jeder. Aber das wird sich halt mit der Zeit auch noch ergeben.
Ich könnte natürlich jetzt ganz ketzerisch fragen, eigentlich muss BIM sich doch so stark lohnen, dass so das Gesamtplanungsteam das auf jeden Fall anwenden möchte. Weil richtig, wenn es sich nicht lohnen würde, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn.
Das ist richtig. Ja, also das ist vollkommen richtig. Ja.
Und im Prinzip reden wir jetzt über eine Übergangsphase dahin, bis es erstens jeder versteht, dass es sich lohnt. Und dafür spielen halt diese Veränderungsprozesse auch eine wesentliche Rolle, weil so Firmenstrukturen ja auch ein System sind. Das kann ich ja irgendwie auch nur von außen und sehr träge verändern oder intervenieren, dass sie sich verändern. Und die Technik muss natürlich auch mitwachsen. Also diese IFC-Schnittstellen, die werden natürlich auch ausgefeilter und immer umfangreicher und so weiter. Also die zwei Prozesse laufen doch jetzt eigentlich, ne? Und wenn das abgeschlossen ist, dann müsste es doch eigentlich ab einer gewissen Gebäudegröße, sage ich mal, so viel Sinn machen, dass alle Welt das per se anwendet, ne?
Ja, genau. Ich glaube, einen Abschluss gibt es da zwar nie, aber ja.
Ja, klar. Aber
also so ein Reifegrad muss es da geben,
ja, dass klar.
Man sagen kann. Eigentlich muss es dann ab so einer gewissen Projektgröße
automatisch selbstverständlich sein.
Ja.
Jetzt gibt es ja vom Bund auch die Vorgabe, dass alle öffentlichen Bauten ab diesem Jahr, kann das sein?
Ich glaube, ist das nur in NRW oder schon deutschlandweit?
Ich meine erstmal. Ich
glaube, es ist NRW, oder? Oder Ländersache auf jeden Fall.
Ich meine ja, es ist noch nicht vereinheitlicht. Aber es ist jedenfalls irgendwie so in den nächsten Jahren und in manchen Ländern jetzt schon verpflichtend, dass das, wie heißt der Wortlaut, untersucht werden soll, ob man diese Methode anwendet. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weich geschrieben. Also man muss es nicht zwingend, glaube ich, aber die Reise geht dahin. Ne?
Genau, ist richtig, ja. Aber ich glaube, bei Infrastrukturprojekten ist es bereits.
Bei Infrastruktur, ja. Die sind früher dran gewesen, genau. Bei Hochbauprojekten, glaube ich, noch nicht verpflichtend. Wie sieht es denn international aus? Hast du da irgendwie so einen Einblick, auch über vielleicht deine Hochschultätigkeit, Forschungstätigkeit, Konferenzen und so weiter? Sind wir da hinten dran oder sind wir da eigentlich so Mittelfeld oder führend in Deutschland?
Also während meiner Promotion war ich auch 1,5 Jahre in Kalifornien, in Berkeley, und habe dort in so einem Forschungslabor gearbeitet, wo ich halt Simulationen anhand eines BIM-Modells, ne, gebäudetechnische Simulation, da habe ich mit deren Simulationsdatenbank gearbeitet. Mhm. Und dort habe ich so einen Einblick in ihre amerikanische Planungsweise gehabt, und die haben halt schon immer sehr gut geometrisch und informationsgetrieben gearbeitet. Da habe ich gedacht so, die sind schon weit. Da habe ich auch eine Menge gelernt, muss ich dabei sagen. Und auch eine andere Mentalität bekommen bezüglich Themen, die ich so noch nicht kenne, weil die machen einfach. Mhm. So. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und bin ich wieder zurückgegangen, habe dann nochmal hier im Detail draufgeschaut und so, wir sind da schon ein bisschen hinterher. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Ne? Also die skandinavischen Länder, die haben eigentlich auch schon sehr früh damit angefangen, diese BIM-Methode anzuwenden. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen vorsichtig, was neue Dinge angeht. Deswegen sagen wir auch lieber, nee, mach mal nicht. Aber wenn wir es dann machen, dann machen wir es auch richtig. Also dann versuchen wir auch wirklich alles rauszuholen. Mhm. Also wenn immer noch gesagt wird, dass Deutschland hinterher ist, dann muss ich einfach widersprechen aufgrund dessen, wir machen es einfach gründlich und genau. Wir wollen halt gucken, dass wir die 100% Lösung dorthin bekommen, was natürlich hinderlich ist in einem Übergangsprozess. Mhm. Deswegen hat es ja auch so schwierig. Aber wenn wir es anfangen, dann kitzeln wir wirklich auch die Effizienz dort komplett aus. Mhm. Ja. Also deswegen, wir sind nicht hinterher, meiner Meinung nach.
Das war schon mal beruhigend.
Ja.
Willst du noch, also diese Promotion, ich habe so grob verstanden, um was es da ging. Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, was hast du da gemacht? Also da ging es ja auch um BIM, um die Schnittstelle, um diese EFC-Schnittstelle, soweit ich weiß. Was war da Inhalt deiner Promotion?
Also der Titel meiner Promotion war BIM-Informationsmanagement bei der thermisch-energetischen Simulation von gebäudetechnischen Anlagen. Also ein ganz kurzer Titel. Mhm. Und was ich dort gemacht habe, ich habe mir halt dieses IFC-Datenformat genau angeschaut, habe geschaut, okay, wenn ich jetzt Daten in diesem Format drin habe, wie kann ich die nutzen, um damit eine Simulation, das war eine Simulationsumgebung, Modelica heißt die, der zu verschiedenen Bibliotheken, mit denen man dann arbeiten kann, wie ich diese Daten dort reinbekomme und dann auch eine Simulation ausführe. Also was ich dort gemacht habe, ich einfach die Schnittstelle definiert. Ich habe mir, verschiedene Gebäudemodelle modelliert in einem Modellierungsprogramm, haben die mit Daten angereichert, speziell für die thermisch-energetische Simulation, haben dann exportiert, und gleichzeitig habe ich mit einem Kollegen zusammen, der von der Programmiererseite dabei war, oder mehreren Kollegen eigentlich, haben wir dann das Datenformat dort ins Simulationsprogramm hineinbekommen und geschaut, wie es ausschaut, können wir auf den Knopf drücken, damit simuliert. Im Endeffekt haben wir es geschafft, aber das ist sehr, sehr theoretisch gewesen. Also das ist nicht wirklich praxistauglich, momentan noch nicht. Ja.
Ist denn dieser Bereich der thermisch-energetischen Simulation, ist das einer, der erstmal gut geeignet ist?
Für die Praxis?
Aufgeschlossen? Ja, so, dass diese Tools gut geeignet sind, das ist klar. Das ist ja auch, sage ich mal, der Weg, auf den man gehen wird, denke ich mal, zumindest bei größeren Gebäuden. Aber ist das, also ich würde jetzt auch vermuten, dass diese Tools, wie sie alle heißen, ne, TAS, IDA-EIS und so weiter, Solarcomputer, prinzipiell erstmal gut geeignet sind, sich da anzuschmiegen an so ein BIM-Modell. Ist das so? Würdest du das auch so sehen?
Also ich sag mal so, wie gesagt, IFC-Monster habe ich schon mal gesagt, man muss wissen, was man macht. Das ist nicht so, wie man das aus Windows kennt, ich speichere hier die Word-Datei ab oder die Excel-Datei ab oder copy und paste eine Tabelle aus einer Excel-Datei, füge die da im Word ein und funktioniert das. Das funktioniert ja auch nicht hundertprozentig, und das ist schon die eigene Microsoft-Umgebung. Mhm. Und jetzt auf der Ebene, was nicht nur schnöde Tabellen sind, sondern wirklich komplexe Sachen, das ist nochmal eine Nummer schwieriger. Man muss einfach experimentieren. Die Schnittstelle, besonders über IFC, ist immer ein Experiment für jeden Anwendungsfall und auch für jede Funktion, die man dort abbilden möchte. Dementsprechend, man kann nicht einfach Export-Import machen, man muss exportieren, schauen, wie was ankommt, herausfinden, warum das nicht hundertprozentig angekommen ist, und immer dran weiterarbeiten. Man muss dann sukzessive ans Ziel rankommen. Aber das hängt nicht von dem Programm ab, sondern an dem IFC-Format selber. Weil jedes Programm versteht das anders. Wie gesagt, da ist diese Redundanz einfach drinne, Und je nachdem, welches Programm nativ einfach diese und jene Methodik verwendet, wird dann halt diese Methodik auch verwendet, um das in IFC abzusprechen, weil es halt einfach ist. Mhm. Aber das, was dort drin ist, wird auf einem anderen Programm anders verstanden. Also muss man dann in dem Ursprungsprogramm muss man dann anders arbeiten, damit das Zielprogramm das auch versteht. Mhm. Und ganz schwierig wird es halt, wenn man eine Kette von Programmen hat. Mhm. Wenn man halt dann mehrere hintereinander schaltet und man muss halt vorne schon entscheiden, was bei Programm 7 dort ankommen soll. Und das ist eine Menge Arbeit. Aber man kommt dorthin. Also es ist einfach in der Mache alles.
Führt das nicht zwangsläufig zu einer Konzentration? Also da stelle ich mir jetzt vor, also ich muss quasi jetzt, wenn ich nur zwei Programme hätte, dieses Tandem abstimmen sozusagen. Ja, damit Programm 2, damit da was ankommt, was es versteht, muss Programm 1 da richtig mit umgehen. Dann muss ich ja dieses Tandem quasi abstimmen. Das heißt, wenn ich die jetzt zusammenpacke zu einem Programm oder zu einer Programmkonglomerat, Firma, wie auch immer, hätte ich ja das Problem nicht mehr. Führt das also nicht zwangsläufig dazu, dass es zu einer Konzentration kommt, dass man also Marktvorteile sich erhofft dadurch, dass man einkauft, kleinere Programme dazu kauft, die Schnittstelle klärt und dann ein Paket anbieten kann?
Das wäre eine Lösung, aber ich glaube, der Markt funktioniert so nicht, dass man sagen kann, dass die Insellösungen, die momentan auf dem Markt sind und Daseinsberechtigung hat, da muss man ja alle mitnehmen. Das funktioniert einfach nicht. Ist einfach, besonders in Deutschland ist die Struktur so immens komplex, dass man da nie hinkommen wird. Ja, also man kann ja auch zum Beispiel auch so, es gibt ja auch so City-GMS, also so Stadtebenen, warum kann ich da mein digitales Gebäudemodell nicht einfach reinpacken, weil ist so einfach eine kleinere Version oder eine kleinere digitale Abbildung. Da gibt es halt technische Feinheiten, die so einfach nicht funktionieren und da gibt es einfach ein anderes Koordinatensystem, da muss man jetzt mal alle Koordinaten umrechnen in das andere Koordinatensystem. Ich glaube, City-GML hat 13 verschiedene Koordinatensysteme und was das bedeutet in der Umrechnung, da arbeitet man sich zu Tode. Ne? Also ist wirklich sehr, sehr schwierig noch. Da kommt man hin, dass es einheitlicher wird, aber es wird nie eine Konzentration von, also eine Familie geben.
Also für mich klingt das alles noch sehr komplex und ein sehr weiter Weg, sehr mühsamer Weg.
Gesagt, dass es einfach ist.
Nee, das ist richtig. Aber wer hat denn dann, ich meine, da muss ja Manpower rein und Geld reinfließen, damit das weiterentwickelt wird. Wer hat denn da Interesse dran? Wer steckt denn da Geld rein?
Also je nachdem, ich habe eben die zwei Produkte oder Softwarehersteller Autodesk und Archicad genannt. Autodesk ist so pseudo-offenes Programm, was BIM unterstützt. Ne? Also so, es gibt so eine Autodesk-Familie, die eigentlich von sich behauptet, alle Fachdisziplinen, auch die kleineren, abzubilden. Ich glaube, das können die auch schon sehr gut, aber ich wette nicht alles und es werden auch nicht bestimmt alle Funktionen dort abgebildet, die man gerne hätte. Aber wie gesagt, es ist schon sehr breit. Wenn man halt in der Autodesk-Familie bleibt, funktioniert das auch alles schon recht einwandfrei. Aber wenn nun jetzt jemand von Archicad daherkommt, muss man halt auf dieses IFC-Format umschwingen und muss halt das dort mit verarbeiten. Und wenn man jetzt in Archicad, Autodesk halt deswegen halt auch kein Interesse, sich großartig zu öffnen, weil es halt von sich behauptet, ich bin ja eh schon offen. Kann doch alles. Mhm. Ja, für mich bin ich schon offen. Mhm. Und deswegen sind die so Pseudo-BIM. Und dann Archicad hingegen, die halt gesagt haben, okay, wir müssen halt mit Autodesk klarkommen, aufgrund dessen, dass sie einfach Expertisen haben, die wir nicht bieten. Deswegen gucken wir, dass wir halt komplett offen werden. Deswegen bedienen die auch dieses IFC-Format sehr, sehr gut. Ich kann nicht sagen, ob es perfekt ist, weil ich noch nicht im Detail reingeschaut habe, aber die IFC-Dateien, wenn ich mir die im Detail anschaue von Archicad, die sehen die wesentlich besser aus als die von Autodesk. Mhm. Und deswegen, Archicad versucht halt da die offene Strategie zu haben, dass man sagt so, Leute, wenn ihr unsere Funktion nutzen wollt, macht das gerne. Und zusätzlich, wenn ihr andere Funktionen braucht, bieten wir euch alles, damit ihr auch mit denen arbeiten könnt. Mhm. Ja? Und deswegen, ich bin eher ein Freund von Archicad, obwohl ich es nicht verwende. Ich benutze nur Autodesk, weil es einfach meine Funktion dort hat, die ich brauche. Aber diese Strategie von Archicad, sich zu öffnen, halt diese Open-Source-Mentalität, dass man halt sagt, so Leute, wenn ihr da irgendwas macht, lasst uns doch zusammensetzen, dann machen wir es einfach zusammen und kommen halt gemeinsam ans Ziel. Mhm. Oder die ist halt einfach viel verträglicher für die Zukunft und ich meine meiner Meinung nach auch zukunftsträchtiger. Mhm.
Das heißt, erstmal getrieben wird das Ganze von den CAD-Familien, könnte man so sagen, schwerpunktmäßig.
CAD-Familien?
Also CAD-Softwareherstellern, also CAD-Archicad treibt das voran.
Ich muss noch sagen, CAD ist was anderes als BIM. CAD ist halt, ne, also nur reine Geometrie, und BIM ist halt dann Geometrie plus Information.
Ja, ja, klar.
Die treiben das an, aber zusätzlich kommen natürlich noch die Bauunternehmen und die Standards und Richtlinien, die einfach sagen, wir müssen das jetzt so machen, und da sind auch die Softwarehersteller mit drin. Also wir sind auch beim BTGA, also Bundesverband für technische Gebäudeausrüstung, und da sitzen die auch drin. Da sind auch Solarcomputer drin. Also ich letztes Mal dort einen Vortrag gehalten hatte, da war auch Solarcomputer dabei. Da war ein bisschen blöd, weil wir arbeiten mit Solarcomputer größtenteils, aber wir bearbeiten auch mit Linear, weil es bei verschiedenen Projekten einfach verlangt wird. Und dort habe ich einen Vortrag gehalten, und da habe ich halt ein Modell mitgenommen, wo wir alles mit Linear gemacht haben. Hat natürlich auch gut funktioniert, aber der Solarcomputer-Mensch war da natürlich so, okay.
Not amused.
Ja, er war jetzt nicht böse oder so, ne?
Er weiß ja auch, was es gibt.
Und der meint so, ja, okay, warum habt ihr da nicht damit gearbeitet? Ich so, war einfach die Projekterfordernisse, ist halt so, ne? Aber man sieht einfach, wir sind halt da auch in der Kommunikation mit allem. Ne? Man merkt halt auch, wir sitzen halt immer mehr am runden Tisch und nicht jeder separat. Also es ist nicht so, man kann nicht diesen einen Treiber finden. Es sind nicht so alle, die irgendwo treiben, auch in die richtige Richtung.
Ja.
Also es gibt auch welche, die dagegen agieren. HAIs zum Beispiel. Oder ich kann nicht sagen, was die Lobby dahinter ist, aber die sind halt sehr schwer von ihrer jetzigen Struktur wegzubekommen, die einfach nicht BIM-konform ist.
Es ist ja auch nicht unberechtigt. Also ich will mich jetzt nicht auf deren Seite schlagen, aber das sind ja Themen, die auch geklärt werden müssen. Also man kann die ja klären, das ist ja jetzt nicht unlösbar, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, von der alten Denkweise, HAI-Struktur, Leistungsphasen, Leistungsbilder, Haftungsgrenzen und so weiter, Grundleistung, besondere Leistung, da muss man ja weg von, wenn man Richtung BIM wirklich möchte, muss man die Themen ja auch juristisch, auch vom Haftungsrechtlichen klären, ne?
Ja, nicht nur Richtung BIM, sondern eigentlich jeder neuen Wertschöpfung, die man dort haben möchte.
Man muss es an die Realität sowieso anpassen. Also jeder, der aktuell plant, plant ja schon nicht mehr klassisch in Leistungsphasen und seriell, sondern das wird ja schon parallelisiert. Also das ist ja, es merkt ja jeder, auch seit Jahren ist das ja so, dass das ausgeschrieben wird auf Leistungsphase 3, manchmal früher sogar noch, funktional vielleicht. Und nicht erst in Leistungsphase 6, wenn die Werkplan- und Detailplanung vorliegt. Also es ist ja utopisch, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Insofern hat das ja noch nie so richtig gepasst, also dieses Thema der Haftung und Leistungsphasen. Und das wird natürlich bei so einem Prozess noch deutlicher. Und
das ist korrekt, ja.
Da muss man natürlich auch so Themen klären. Und das wäre, weiß ich nicht, ob du da schon einen Einblick hast, ganz vereinfacht gesagt, damit es auch vielleicht die Studienanfänger verstehen. Momentan ist es ja so, also wenn ich jetzt die klassische Planung mir anschaue, dann macht der Architekt einen Aufschlag, versendet dann seine Planung an die Fachbeteiligten, die planen auf der Basis erstmal ihre Leistungsphase weiter, schicken es dann zurück und der Architekt muss es wieder koordinieren. Und durch diese Vorgehensweise habe ich ja auch zeitlich ganz klare Schnittstellen und auch ganz klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und das Thema Haftung. Und das löst sich ja auf. Also diese Konturen verschwimmen ja jetzt mehr und mehr. Und was wir eben bei der Software hatten, irgendwie damit bei Software 2 was ankommt, was sie verwenden und gebrauchen kann, muss Software 1 auch schon was enthalten. Das heißt, es wird ja so sein, dass ich auch Leistungen erbringe, die aber erst ein anderer nutzen kann. Ja, und im schlechten Fall kann ich Fehler machen, die sich erst bei hinten raus auswirken. Wie wird das denn zurzeit gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
Also momentan ist ja, ich muss mal schauen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Momentan ist ja so, dass wir immer noch vom Architekten das führende Modell bekommen. Also er setzt ja eins auf und dann nehmen wir das und synchronisieren das mit unseren Sachen. Meine Mutter ruft gerade an, ich muss mich mal kurz wegdrücken.
Ich mache mal Pause.
Nee, also ich habe es schon weggedrückt, deswegen vollkommen
ordentlich. Na gut.
Ich rufe sie gleich zurück.
Man muss Prioritäten setzen.
Richtig. Also auf jeden Fall, der Architekt gibt sein Modell und dann schauen wir uns das an und überlegen zuerst mal und planen auf Grundlage des Raummodells des Architekten. Und dass wir hinten raus halt alles richtig machen, sorgen wir einfach dafür, dass wir am Anfang schon so viel nicht Details reinpacken, nicht geometrische Details, sondern einfach schon die Leistung, die wir auch später erbringen müssten, gemäß der HAI oder gemäß der Leistungsphasen, schon recht früh nach vorne holen.
Das ist ja ein zweites Thema, ne? Dass Leistungen nach vorne geschoben werden. Also, dass
deswegen meine ich halt, HAI ist ja immer noch eher hinderlich, wenn man halt diese dynamische Arbeitsweise angehen möchte. Ja. Genau, und deswegen nach hinten raus diese Fehler beseitigen wir dahingehend, dass wir schon sehr früh die Themen einfach angehen, obwohl wir da einfach noch gar nicht für bezahlt werden. Das sind halt meistens immer besondere Leistungen, die wir dann worüber wir dann abrechnen. Mhm. Habe ich damit die Frage beantwortet?
Ich war mir zum Teil. Also du hast eine Frage beantwortet, die ich noch nicht gestellt hatte, die aber auch interessant ist. dass man einfach Leistungen, das, was du gerade sagtest, ne? Dass ich einfach vorne schon mit Detaillierungsgraden vielleicht arbeiten muss, die Standardleistungsphase noch gar nicht vorsieht. Das richtig, heißt, ich stecke vorne schon mehr Arbeit rein, als ich müsste und spare nachher hinten raus Arbeit.
Und, so ist die Idealvorstellung,
ja. Genau. Und das spiegelt sich halt ja noch nicht wieder in der HAI, in den Honoraren, in den Leistungsbeschreibungen und so weiter. Mhm, genau. Das hast du gerade beschrieben. Und was ich meine, ist ein anderer Aspekt, dass mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, ich verwende die Geometrie, ich mache eine thermische Gebäudesimulation, ich verwende die Geometrie, die mir der Architekt in seinem Modell gibt. Mhm. Punkt. Angenommen, das ginge. Mach dann meine Simulation, alles wunderbar. Ich für meinen Teil bin fehlerfrei, aber die Geometrie war falsch. Das meine ich damit, ne? Also das ist bislang, taucht der Fehler insofern, wirkt sich nicht auf, als ich ja das Modell neu erstelle auf Basis der Vorgaben der Architektur. Das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel.
Aber ein gutes.
Aber das ist ja durchaus so, dass der Architekt dann da quasi eine Leistung erbringt, die ich nutzen kann. Mhm. Und die Frage ist dann, muss ich dann überprüfen sozusagen und hafte dann trotzdem vollumfänglich dafür, jetzt sage ich mal, für die Versäumnisse und muss ihn darauf hinweisen oder tritt da überhaupt gar kein Problem auf in der Praxis? Das meine ich damit. Oder Tragwerksplanung, ja, übernimmt ein Modell, macht eine 3D-dreidimensionale Statik am Gesamtmodell und so weiter. Also das sind ja die klassischen Beispiele.
Ja, ich möchte gerade noch ein Thema für anschneiden, weil es einfach gerade gut ist und gerade passt. Ne? Wenn ich jetzt ein Gebäudemodell vom Architekten oder vom Tragwerksplaner bekomme, oder bleiben wir bei Architekten und ich mache meine Gebäudesimulation, ich mache eine Heiz- oder Kühlersberechnung auf Grundlage des Raummodells vom Architekten, hab das halt erledigt und dann kommt, zack, aus dem Büro wird eine Küche und aus dem Meetingraum wird eine, keine Ahnung, irgendwas anderes halt, ein Kopierraum. So, dann weiß ich ja, dass die thermischen Randbedingungen sich doch geändert haben und dann müsste ich ja theoretisch nochmal eine neue Berechnung machen. Das Gute ist, wenn ich einmal mich mit dem Gebäudemodell verknüpft habe und die ID des Objektes, des Raumes sich nicht geändert hat, ich also diese Verknüpfung immer noch habe und ich sage, okay, ich weiß, dieser Raum ist jetzt eine Küche und aus der Küche ist jetzt, dieser Raum war ein Meetingraum und aus dem Meetingraum ist jetzt ein Kopierraum geworden, dann weiß ich ganz genau, ich habe halt diesen Trigger des Raumtyps und dann mit der Datenbank, die dahinter ist, kann ich sagen, okay, ich habe hier andere thermische Anforderungen, andere Bedarfe und dann kann ich aufgrund dessen kann ich eine neue Berechnung durchführen. Das heißt, was BIM auch noch so stark macht, ist, wenn ich es einmal geschafft habe, die Schnittstelle zu definieren und auch meine Datenbanken mit dem IDs der Objekte da verbunden habe, dann können sich die Funktionen der Objekte ändern, die ID aber nicht, ansonsten verliere ich die Verbindung und das erkenne ich halt in meinem Programm und kann halt dann auch schnell die Berechnungen anpassen, die ich drauf habe. Ja, also das ist ein Aspekt des Ganzen. Ja. Die Leistungen, die ich natürlich dann weniger erbringen müsste, weil der Architekt das schon, weil ich halt seines Arbeiten da übernehmen müsste, da kann ich jetzt ehrlich gesagt von der TGA-Seite aus nicht so viel sagen, weil ich übernehme vom Architekten einfach nur das Raummodell und natürlich die raumumschließenden Flächen mit U-Werten und sowas. Aber insgesamt, also wir übernehmen das brechender. Nee, also ich würde nicht sagen,
dass das Thema nicht so
irgendwas gibt. Nee, kann ich gerade so nichts sagen.
Müsste ich mal einen Tragwerksplaner fragen, das stimmt.
Wahrscheinlich, ja. Aber die haben auch diese identischen Objekte, diese koinzidenten Objekte, weil die geometrisch identisch sind, da müsste eigentlich viel übernommen werden können.
Aber ja, und da wäre halt dann so ein Klassiker, irgendwie ein Durchbruch fehlt in der aussteifenden Wand und sowas, ne? Gut, nicht dein Thema, habe ich verstanden.
Aber eine Sache, der Tragwerksplaner, wir haben jetzt ein neues Projekt oder hoffentlich bald ein neues Projekt, wo ich richtig Lust drauf habe. Da ist nämlich, dass zum ersten Mal gibt es diesen Anwendungsfall, dass der Tragwerksplaner sogenannte No-Go-Areas in das Tragwerksplanungsmodell hineinpacken soll. Mhm. Sprich, er teilt die Wände und Decken derart auf, er sagt so, hier roter Bereich, da darf mir nichts durchgehen bis DN irgendwas, aber hier im grünen Bereich, da kannst du ruhig DN 100 durchgehen.
Ja.
Mhm. Ja, da freue ich mich drauf, weil diesen Anwendungsfall hatte ich selber noch nicht und ich glaube, es würde uns die Arbeit erleichtern.
Mhm.
Ja, dann weiß ich einfach, okay, wo kann ich jetzt mit meiner Trasse hier lang? Ja, ah ja, klar, da ist grün, da gehe ich durch.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt, wie Sinn. Das funktioniert. Ja.
Wenn wir jetzt mal vom Rückspiegel nach vorne gucken, was würdest du so, wo geht denn so die Reise hin? Wo gibt es denn so ein paar Trends? Also BIM ist immer so ein großes Schlagwort, das wird gerade von vielen genannt, das taucht in jeder Fachzeitschrift, in jedem Monat auf, ist irgendwas über BIM drin. Wird uns das weiter erstmal beschäftigen oder würdest du sagen, das erreicht jetzt so langsam seinen Höhepunkt und wird ein bisschen mehr zur Selbstverständlichkeit? Was würdest du sagen, wo geht's hin?
Ich glaube, BIM ist halt auch einfach nur so ein Überbegriff von dem Ganzen, was da passiert. Ich glaube, da wird einfach super viel zusammengefasst und ich glaube, von BIM wird immer noch gesprochen, aber dann auch mehr von Spezialisierung. Weil was wir jetzt auch neu auf der Baustelle haben, ist halt auch mit sogenannter Augmented Reality, also wo man dann wirklich im Tablet auf der Baustelle sind, wo wir unser 3D-Gebäudemodell dahinter haben, auch komplett georeferenziert. Sprich, wenn ich auf der Baustelle rumlaufe, laufe ich halt mit dem 3D-Gebäudemodell mit, schaue mich halt um, das natürlich fehlen noch ein paar Wände und Decken, aber das 3D-Gebäudemodell zeigt mir halt genau an, ah, da muss ich das Ding jetzt hinsetzen. Und wenn da zum Beispiel irgendein Fehler drin ist, dann kann ich genau dorthin tippen und direkt so ein Ticket aufmachen. Hier, Planung, Fehler, bitte Gebäudemodell umbauen, weil, oder das ist noch nicht angekommen, wir müssen jetzt dort hinten anfangen, passt das? Also so Augmented Reality, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge Trends. Dann halt die Schnittstellen, also diese Interoperabilität, die muss auf jeden Fall optimiert werden, da wird auch viel dran gearbeitet. Da gibt es noch eine Menge, aber ob es jetzt immer das Thema BIM ist, ja, aber spezialisiert in verschiedenen Unterkategorien, würde ich behaupten. Auch wo wir jetzt gerade sehr dran arbeiten, ist ja auch dann, wo die Datenbank halt Grundlage ist, Automatismen. Wo wir wirklich dann zum Beispiel das Raummodell vom Architekten bekommen, dort die Raumtypicals mit der Datenbank verbinden und dann sagen, okay, ich habe jetzt hier die Größe an der Küche und die Küche ist eine 3-Sterne-Küche und ich brauche so und so viele Anschlüsse. Da brauche ich halt dieses Lüftungssystem. So und so viele Leute werden da drin sein, dass ich einfach recht zügig sehr viele Informationen ins Modell hineinbekomme und die dann irgendwie korrigiere minimal. Mhm. Also, dass man aus den alten Projekten viel mehr lernt.
Mhm.
Das ist momentan noch, ist der Ingenieur, seine Erfahrung ist halt immer noch Gold wert. Ne, aber die ist halt nirgendwo greifbar, außer im Kopf von dem Ingenieur. Vielleicht auch noch in den Plänen oder den Projekten, die er da gemacht hat, aber die wälzt halt keiner mehr.
Mhm.
Und deswegen braucht man einen Ingenieur mit den Projekten. Und diese Automatismen, die man in Datenbanken halt dann zur Verfügung hat oder wegen der Datenbank zur Verfügung hat, die werden auch noch in Zukunft kommen. Oder natürlich dann, ich will jetzt gar nicht am Anfang, also Machine Learning-Ansätze, dass man da auch noch welche Strukturen rausholt. Was wir auch zum Beispiel haben oder was mein Kollege Dr. Petros da gemacht hatte, ist, wir haben jetzt zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel, wenn wir ein Gebäude irgendwo planen, sagen wir, keine Ahnung, irgendwo in Braunschweig, setzen wir so eine Nadel hin in Google Maps, dann wissen wir eigentlich schon, okay, wie sind die Wetterdaten dort aus? Müssen wir noch theoretisch schauen, wir haben so eine georeferenzierte Datenbank, wie sind die Anschlusssituationen dort? Habe ich dort Fernwärme? Wie ist der solare Ertrag? Sowas habe ich dann alles schon dort. Jetzt brauche ich halt nur das Gebäudemodell mit den gewissen Funktionen. Sag ich so, okay, wie viele Etagen habe ich, wie viel Fläche habe ich, was für Raumtypen habe ich drin? Dann kann ich auch schon recht zügig den Bedarf berechnen. Und dann mit der georeferenzierten Standort und den Anschlusssituationen kann ich eigentlich auch schon die Technikzentrale auslegen. Und das recht zügig, weil mehr Informationen brauche ich ja theoretisch nicht. Natürlich ist das natürlich alles überschlägig, weil halt so die Automatismen hinter sind. Aber da haben halt dann auch unsere Machine Learning-Ansätze draufgepackt, wo wir halt sagen, okay, da kommen wir recht zügig dann zu einem Ergebnis.
Was ist mit so Themen wie Mobilität, also Nutzungsphase, mittlerer Lebenszyklus? Ist das auch ein Thema, was ihr habt in eurem Büro?
Verstehe ich gar nicht die Frage. Mittlerer also, Lebenszyklus?
Ja, also die Nutzungsphase. Also Herstellphase, Nutzungsphase, End of Life.
Ach so, also die Lebenszyklusphase
von ganz viel, unserem Gebäude. Ja, genau. Also wir haben ja gerade ganz viel über die Herstellung gesprochen und Planung bis Realisierung. Und ist es auch ein kommendes Thema, sich mehr mit der Nutzungsphase auseinanderzusetzen? Oder ist das sowieso schon vielleicht bei euch Gebäudetechnikern sowieso mit auf dem Plan?
Ja, also am Ende bei der Übergabe müssen wir mal schauen, dass wir eine Dokumentation abgeben, die vom Facility Management oder vom Betreiber an sich genutzt werden kann. Und es gibt auch immer mehr Betreiber, die halt wirklich das Gebäudemodell nutzen wollen. Jetzt haben wir zum Beispiel auch in Braunschweig haben wir ein Datenzentrum gebaut. Wir haben es gar nicht gebaut. Wir sind als Sub da reingekommen, weil der es gebaut hat, das Gebäudemodell nicht aufbauen könnte. Und deswegen sind wir da reingegangen, haben die Planung genommen, haben die digital hochgezogen, sind dort hingegangen, haben 3D-Laserscans gemacht und haben mit den Nachunternehmern abgesprochen, welche Informationen denn an die Objekte drankommen müssen, damit die betrieben werden können. Und dann auch mit dem Betreiber gesprochen, was für Informationen der benötigt, das alles abgeglichen. Und dann halt in der Übergabe haben wir ein Gebäudemodell erstellt, was halt vom Betrieb übernommen werden konnte, 1:1. Und hat dann die Daten direkt schon zur Verfügung, die er da benötigt, um das Gebäude zu betreiben. Mhm. Ja, das haben wir. Und dann haben wir auch noch ein anderes Projekt, das mit dieser IPEC-Datenschmiede. Da haben wir fürs Asset Management, nennt man es ja, für die Betriebsphase des Gebäudes, haben wir auch ein Tool aufgebaut oder sind wir dabei, ein Tool aufzubauen, was halt auch schon georeferenziert, raummodellbasierend alle Informationen beinhaltet, die halt im Raum zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, ob da jetzt der Schrank drin ist und ob da jetzt nur eine Brandschutzklappe ist und wenn dort die Brandschutzklappe ist, wie sieht halt der Wartungszyklus aus und was muss ich alles tun für diese Wartung zu dem Zeitpunkt. Und das haben wir dann auch mit einer App auf dem Handy und dann kann der Facility Manager da rumlaufen, geht in den Raum rein, okay, weiß dann, dort ist die Wartungsklappe, dort muss er hin, das muss er machen, erstellt einen Bericht, ist dann fertig. Was mir da zusätzlich noch einfällt, wir haben noch Open Project bei uns im Unternehmen, das ist so ein Aufgabenmanagement-Tool, da bauen wir auch gerade so einen Modellviewer rein. Und dieser Modellviewer wird auch genutzt, um dann auch für das Modell basierend Aufträge auszugeben, wie zum Beispiel bei dieser Wand muss noch was gemacht werden oder für den Raum muss noch eine Berechnung gemacht werden oder hier fehlen die Informationen. Und da wollen wir halt dann auch modellbasiert, wollen wir dann die ganzen Aufgaben im Unternehmen und mit unseren Projektpartnern verteilen. Das ist auch noch so ein Zukunftsthema. So, dass man dann so eine Arbeitspaketbörse hat.
Mhm. Spannend. Also ich bin baff überrascht, was man alles mit dem Bauingenieurwesen anfangen kann, was man anfangs mal studiert hat, was daraus werden kann.
Auf jeden Fall Spaß.
Auf jeden Fall, ja klar. Also es ist, das ist ja auch ein Grund, sage ich mal, für so Gespräche, dass man sieht, okay, das Bauingenieurwesen Leben besteht nicht nur aus Mathe und technischer Mechanik bei dir, sondern das ist sehr viel bunter. Ja, aber
Mathe macht dann wieder meistens Spaß.
Ja, ja, klar, natürlich, aber weil man eine Perspektive hat, ne? Weil sonst, wenn es so viel Spaß macht, hätten wir auch Mathe direkt studieren können. Aber die Verknüpfung, die Verknüpfung ist ja das, was dann irgendwie auch spannend ist. Ja, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich. Die Abspannmusik läuft schon im Hintergrund für das interessante Gespräch.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Ich hoffe, dass wir uns regelmäßig mal wiedersehen und dann lasse ich mich informieren, was gerade so abgeht im Digitalen und wünsche dir einfach mal alles Gute in der Zeit. Bleib gesund und dass deine Ziele irgendwie, dass du die erreichst, dass sie in Erfüllung gehen. Ich danke dir recht herzlich.
Ja, danke schön. Ich rufe es gleich mal bei der Mutter zuerst mal an.
Ja, mach das. Alles klar. Mach's gut. Bis dahin.
Okay. Tschüss. Ciao.
Ja, das war eine Folge von Leere Gebäude Digital. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer die Aufforderung oder Bitte, wenn Kritik, wenn Wünsche, wenn Themenwünsche oder sowas vorhanden ist, einfach eine E-Mail schreiben, Kommentar hinterlassen, was auch immer. Ich würde mich freuen und ja, alles Gute, bleiben Sie gesund, bleibt gesund, bis demnächst. Tschüss.